Ich habe mich heute unglaublich gefreut über die Musik. Sie war sensationell abgestimmt und soweit ich das überhaupt beurteilen kann als nicht so musikalische Person, haben Sie das einfach super gemacht. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Also was ich meine mit sensationell abgestimmt, ich wurde total überrascht, als zu Beginn die Streicher eingesetzt haben und dann kamen die Bläser in einer Lautstärke, sehr angenehm, super und hat so toll zusammengepasst. Also wirklich ein großes Kompliment. Ach ja, was ich sagen wollte, ich habe einen türkischen Freund gewonnen. Nein, ich war natürlich auch da. Und nach dieser Veranstaltung ist der Leiter der türkischen Moschee auf mich zugekommen und hat gesagt, sag mal, wie ist das mit Christentum? Das, was du gesagt hast, das stimmt eigentlich. Aber vielleicht sage ich noch mehr im Laufe der Predigt darüber. Und ich habe dann nicht diesen Schritt gemacht, den Stefano gemacht hat, aber wirklich eine Grundlage für den Dialog ist sehr gut gelegt worden. Vielen Dank auch für den Einblick, Stefano. Petrus und Johannes, die beiden Jünger Jesus, sie hatten eine Nacht gerade im Gefängnis verbracht. War nicht so angenehm gewesen. Sie sind gestern festgenommen worden, der Hohe Rat, das oberste jüdische Gremium hat das veranlasst. Und jetzt sind sie genau vor diesem Hohen Rat, stehen sie da und sie stehen vor Gericht. Sie müssen sich rechtfertigen. Der Hohe Rat, zusammengesetzt aus Schriftgelehrten und Priestern, sieht sich da in der Verantwortung. Und sie haben überhaupt keine Freude an den Christen. Die Christen, die machen nämlich Aufruhr. Sie erzählen immer wieder, da ist dieser Jesus und der ist vom Tod auferstanden. Er ist der Messias. Und mit dem, was sie da sagen, streuen sie Messias-Erwartungen und Messias-Gerüchte. Es ist nahe an einem Aufruhr. Und ja, das Verrückte ist, die Leute kommen und es werden immer mehr, die zu ihnen stoßen und die hören wollen, was da gesagt wird. Und das lieben sie nicht. Es ist nicht nur Eifersucht. Natürlich hätten sie ja auch gerne, wenn die Leute zu ihnen kommen würden. Aber es ist auch, dass sie denken, sie stehen in der Verantwortung, dass eben die römische Besatzungsmacht nicht noch das letzte bisschen Freiheit, das das jüdische Volk noch hat, wegnimmt, weil eben schon wieder so eine Revolution gestartet worden ist. Weil eben schon wieder dieser Aufruhr gemacht worden ist. Und da sehen sie sich in der Verantwortung. Und sie denken, ach, und jetzt kommt noch ein Wunder dazu, das reicht uns. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Und sie wollen das durchziehen. Und dann verteidigt sich Petrus. Und er sagt zuerst, wir stehen hier vor Gericht, weil ein Wunder passiert ist, weil jemand gesund geworden ist. Und man merkt die Ironie, es ist so leicht fragend, kann das wirklich wahr sein? Da wird jemand gesund und deswegen stehen wir vor Gericht. Aber dann fährt er weiter, erzählt einfach und er sagt, ja, es ist jemand geheilt worden, ein Lahmer, er kann jetzt gehen, er ist geheilt worden, aber nicht wir, wir haben das nicht gemacht. Jesus hat das gemacht. Und zwar ist das dieser Jesus, den ihr habt kreuzigen lassen. Er hat das gemacht. Und dieser Jesus ist vom Tod auferstanden und deshalb kann er jetzt auch heilen. Er wirkt nämlich, oder kann er heilen? Er wirkt, er ist lebendig. Er ist nicht tot. Und das ist dieser Jesus, von dem, den ihr verworfen habt, aber der eigentlich der Eckstein ist für den Bau des Reiches Gottes. So verteidigt sich Petrus. Und was er eigentlich macht, ist nichts anderes, als einfach zu erzählen, was sie gerade erlebt haben. Und um das geht es, Stefano hat das eingeführt, ein Freudenbote ist erzählend. Aber dieses Ganze mit dieser Dynamik des Erzählens beginnt eigentlich noch etwas früher. Und zwar bereits in Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Und dieser Text möchte ich an den Anfang der heutigen Predigt stellen. Und als er, die Rede ist von Jesus, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Erstens, Gottes Geist befähigt dich, Zeuge zu sein. Was Jesus hier sagt, seinen Jüngern mitgibt, das sind eigentlich seine letzten Worte, bevor er wieder auffährt und zurückkehrt zum Vater im Himmel. Und er hat eigentlich ganz zwei kleine oder zwei ziemlich kleine Botschaften. Und die erste ist die, dass er möchte, dass seine Jünger ihren Fokus auf die richtige Seite richten. Sie sollen ihren Fokus ändern. Es ist verständlich, was für Sorgen sie haben. Keine Frage. Sie fragen ihn nämlich, wann kommst du wieder? Stellst du jetzt das Reich her? Was sind die Zeichen dafür, wenn du wiederkommst? Natürlich interessiert sie das. Aber Jesus möchte diesen Fokus verändern. Er sagt, um das geht es nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum er hier sehr klar dann ist. Denn er antwortet einfach nur, es ist euch nicht gegeben, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater festgesetzt hat. Aber er sagt das auch deshalb so klar, nicht nur, weil es uns tatsächlich eben nicht gegeben ist, sondern eben auch darum, weil er diesen Fokus verändern möchte. Wir sind in der Endzeit. Wie läuft die Endzeit ab? Sind das nicht auch Gedanken, die wir haben? Beschäftigen wir uns nicht auch mit dem Wort Gottes und überlegen uns, wie das dann sein wird? Und sind wir vielleicht nicht manchmal sogar ziemlich tief und ziemlich intensiv in diesen Gedanken, in diesen Überlegungen, in diesen manchmal auch Spekulationen? Auch für uns ist diese Botschaft da. Der Fokus, er soll auf das Richtige ausgerichtet sein. Und das ist dann die zweite Botschaft, die Jesus hat. Und er sagt, und das macht er sehr, sehr einfach und deutlich, so in einer Art Zwei-Schritte-Programm, er sagt, jetzt ist es daran, ihr wartet. Und ihr wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wartet zuerst. Und wenn die Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist, wenn der Heilige Geist auf euch gefallen ist, dann habt ihr die Vollmacht und den Auftrag, Zeugen zu sein. Und zwar von hier ausgehend, Jerusalem ausgehend, bis ans Ende der Welt. Dann seid ihr Zeugen. Der Fokus, den Jesus also legt, ist weg von Endzeit oder Theologie oder theologischen Gesprächen hin zum Auftrag. Um was geht es? Es geht darum, dass wir Zeugen sein können. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Es ist derselbe Fokus, den wir auch heute eigentlich in unser Blickfeld nehmen sollen und nehmen müssen. Und wir wissen ja, wie es dann weitergegangen ist. Der Heilige Geist ist dann gefallen im Pfingsten, hat die Leute erfüllt mit Feuer. Sie sind und mit Wind ist er gekommen und mit Feuer und hat die Jünger erfüllt. Vielleicht waren 150, vielleicht waren 200 da, es steht da nicht so genau. Aber die wurden erfüllt mit dieser Kraft. Und praktisch im selben Augenblick stehen sie draußen auf der Straße, dort, wo alle Leute zusammengelaufen sind aus der ganzen Stadt, und sie zeugen. Sie reden von Jesus. Sie reden von Jesus. Und Petrus predigt dann, und er ist so der Anstoß für diese unglaubliche Dynamik, die dann seit Pfingsten losgegangen ist und immer wieder in der ganzen Kirchengeschichte in diesen 2000 Jahren manchmal oft in Wellen gewirkt hat und Leute angesprochen hat und die Gemeinde so weit gebracht hat, wie sie heute ist. Das Christentum ist die größte Glaubens- und Religionsgemeinschaft in der Welt. Die größte, zahlreich, am stärksten. Das ist die Dynamik des Heiligen Geistes, der das gemacht hat. Das ist es auch, was die Jünger zu Zeugen befähigt hat. Und genauso geht es mit uns. Es ist der Geist Gottes, der uns fähig macht, Zeuge zu sein. Aber was ist eigentlich ein Zeuge? Ein juristisches Lexikon definiert das so: Ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Die Aussage eines Zeugen muss vollständig und wahrheitsgemäß sein. Ein Zeuge erzählt also von dem, was er erlebt hat, was er in diesem Fall mit Gott erlebt hat. Und er hält sich an die Wahrheit. Er sagt nichts anderes als die Wahrheit. Aber dies ist er auch bereit zu sagen, wenn es ungemütlich wird. Wenn vielleicht Spott die Reaktion ist oder Hohn die Reaktion ist. Er ist bereit, zu dieser Wahrheit zu stehen. Das griechische Wort für Zeugen bedeutet oder heißt Martyres. Und davon kommt dieses Wort Märtyrer. Und der Grund deshalb, oder weshalb das so zusammengehört, ist wirklich der, es sind die ersten Christen gewesen, die Jesus bezeugt haben, von Jesus geredet haben und gesagt haben, was sie mit Jesus erlebt haben, auch wenn es schwierig wurde, auch wenn sie verfolgt worden sind, auch wenn sie gefoltert worden sind, auch wenn man sie umgebracht hat. Auch dann. Und deshalb hat das Wort Märtyrer heute für uns eine andere Bedeutung. Wir verstehen Märtyrer nämlich so, dass es jemand ist, der für seine Überzeugung steht. Aber ursprünglich vom Griechischen heißt es Zeuge. Jemand, der erzählt, was er erlebt hat. Und der Grund, weshalb sich diese Bedeutung für uns so geändert hat, das waren die ersten Christen. Auch wenn es während der Kirchengeschichte immer wieder solche Zeiten gegeben hat und auch heute noch gibt, in denen Menschen um ihres Glaubens willen sterben und bereit sind, an ihrem Zeugnis für Jesus festzuhalten. Und was bezeugen die Jünger? Sie bezeugen, was ich schon x-fach gesagt habe, das, was sie erlebt haben mit Jesus. Und genau dasselbe ist auch für uns. Die Erfahrungen, die du gemacht hast, was du mit Jesus erlebt hast, das kannst du erzählen. Das macht dich zu Zeugen. Es sind nicht dogmatische Lehrsätze. Es ist auch nicht dein Drohen mit der Hölle. Um das geht es überhaupt nicht. Es ist auch nicht dein Durchziehen von den vier wichtigen und richtigen Punkten, wie man zum Glauben finden kann oder so etwas. Es ist aber auch nicht ein Reden, damit wir einfach geredet haben und so unser Gewissen entlastet worden ist. Weil wir vielleicht denken, ich bin ein Christ, ich muss reden. Ist es nicht. Die Bibel sagt nicht, ihr müsst meine Zeugen sein, sondern sie sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und was bezeugen wir? Also Zeugen zu sein ist nichts anderes als erzählen aus der Glaubenserfahrung. Und weil die Glaubenserfahrung eben so und so beeindruckt hat, das, was wir erlebt haben, zum Beispiel am Dienstagabend, und so beeindruckt hat, deshalb erzählen wir davon. Deshalb erzählen wir davon. Um das geht es. Und das ist dann eine Geschichte, die Kraft hat. Ich weiß nicht, aber vielleicht erinnerst du dich, vor 5 Monaten ungefähr war Hans Schnieder hier. Und er hat Zeugnis gegeben über sein Leben. Eine mega starke Geschichte. Er hat erzählt, wie er früh in die Drogen gekommen ist, als Teenager bereits, wie das exzessiv wurde, wie aus diesem exzessiven Drogenkonsum Kriminalität dazugekommen ist und wie schließlich nach längerer Zeit in dieser Kriminalität eben auch dann irgendwann die Strafe, also Gefängnis, dazugekommen ist. Und dort im Gefängnis hat er einen Entzug machen müssen. Er hat das irgendwie durchgestanden, ist so frei geworden, hat dann seine Strafe abgebüßt und hat sich dann überlegt, das Beste würde sein, ich gehe weg aus der Schweiz. Vielleicht schaffe ich es dann, frei zu bleiben. Und er ist nach England in ein christliches Umfeld und dort hat er sofort wieder angefangen. Hat sich organisiert, hat Stoff gefunden und hat wieder die Drogen ihm sich selber zugefügt. Aber er hat auch mit Christen gesprochen. Und die Christen, die haben ihm erzählt von Jesus, sie waren Zeugen. Und er hat irgendwie, hat es bei ihm irgendwann mal die Neugier gepackt und er hat begonnen, die Bibel zu lesen. Und die Bibel hat ihn fasziniert. Und im Grunde genommen ist er irgendwann zum Glauben gekommen und wurde dann auch frei von Drogen wieder. Aber dann ging er zurück in die Schweiz. Neugefundener Glauben, wieder in den alten Straßen. Die alten Kollegen wieder, die haben ihn eingeladen, nicht nur zu sich nach Hause, sondern auch wieder zu den Drogen. Und er konnte nicht Nein sagen, er hat die Kraft nicht gehabt. Er hat die Überzeugung nicht gehabt oder was immer gefehlt hat. Jedes Mal hat er gesagt, nicht nur das erste Mal, das zweite Mal, sondern auch das dritte, vierte, fünfte und sechste Mal. Jedes Mal haben sie mir Stoff offeriert und ich konnte nicht Nein sagen. Und so war er wieder in den Drogen. Gläubig, aber in den Drogen. Und diese Diskrepanz bewirkte in ihm ein Spannungsfeld, in dem er sich länger, je mehr, nicht mehr irgendwie zurechtfinden konnte. Und sein Entschluss ist gewachsen über den Laufe der Zeit und hat irgendwann gesagt, okay, ich werde nicht frei, dann gibt es für mich nur einen Weg, ich entscheide mich für die Drogen. Und er hat das gesagt und hat gesagt, okay, jetzt telefoniere ich meinem Dealer und sage, ich brauche Stoff, wollte zum Telefon, hat das Telefon gesehen, hat es nehmen wollen, sah dort neben dem Telefon einen Zettel, der von Gottes Treue sprach und von seiner Gnade sprach. Also ein Bibelvers war da, neben dem Telefon. Und er hat dieses Zettel gelesen und dann begann ein Dialog mit Gott in ihm. Und er hat Gott irgendwie gesagt, ich kann nicht. Und Gott hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Wenn du dich entscheidest, jetzt wegzugehen von mir, ich bleibe bei dir. Wenn du entscheidest, die Drogen, nur den Weg der Drogen zu gehen, ich bin mit dir. Ich bleibe bei dir. Meine Gnade wird nicht weichen von dir. Meine Hand wird dich immer wieder zurückholen und halten. Und dieses Erlebnis hat ihn Hans Schnieder ausgelöst. Irgendwie hat er die Kraft jetzt gehabt. Er hat nicht mehr telefoniert. Keine Drogen mehr. Jetzt war er frei. Und dann kommt die Berufung. Gott ruft ihn. Komm, folge mir nach. Und er hat Theologie studiert, wurde Pastor, hat Gemeinden geholfen zu gründen, war in Gemeinden als Pastor tätig, mehrere Jahrzehnte. Segen ist gewirkt worden durch Hans Schnieder. Er hat Gott nach ganzer Kraft versucht zu dienen und tut es noch heute. Was für eine Geschichte. Beeindruckt mich unglaublich. Ich kann mir vorstellen, vielleicht geht es dir jetzt wie mir und du sagst dir, ich war nie in den Drogen. Ich war nie kriminell. Ich war nie im Gefängnis. Ich musste nie frei werden. Ich habe keine so beeindruckende Geschichte zu erzählen. Schau, eine Geschichte hat nicht deshalb Kraft, weil sie beeindruckend oder überwältigend ist, sondern sie hat deshalb Kraft, weil sie echt ist. Wenn du das erzählst, was du mit Jesus erlebt hast, dann ist das echt. Und deshalb hat deine Geschichte Kraft. Und ja, du darfst mir, oder ich bitte dich, glaub mir, deine Geschichte ist wichtiger als die Geschichte von Hans Schnieder. Jetzt, hier, an diesem Ort, wo du stehst. Gott hat dir ganz bewusst diese Geschichte gegeben. Und er hat dich auch ganz bewusst an diesen Ort gestellt, wo du stehst. In dieses Umfeld. Weil die Leute, die um dich herum sind, sie brauchen deine Geschichte. Gott erreicht normale Menschen mit normalen Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Um das geht es. Unsere Geschichte muss nicht dramatisch oder überwältigend sein, sondern echt. Und dann wird Gott auch den Weg bereiten. Und wir sehen, dass es so grob gesagt drei Möglichkeiten gibt, wie Gott uns die Möglichkeit schenkt, eben für ihn Zeuge zu sein. Und da ist das Erste vielleicht eher eine passive Art und Weise. Leute kommen auf uns zu und stellen Fragen. Du bist immer so glücklich, warum? Oder ich sehe dich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Was fasziniert dich daran? Und dann antworten wir auf diese Fragen. Und das ist nichts anderes als das, was wir im 1. Petrus 3 lesen, wo es heißt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über eure Hoffnung, die in euch lebt, zu geben. Aber dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Und diese zweite Möglichkeit, das sind vielleicht etwas mehr eine offensive Art und Weise, die Gott für uns bereitstellt. Und damit meine ich eben eine offensive Art und Weise, es gibt günstige Gelegenheiten, die wir ergreifen. Vielleicht denken wir, oh, diese Person habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ich rufe sie an. Und dann kommt das Gespräch vielleicht auf, wie geht es dir? Und ja, die Probleme sind da. Und ja, darf ich für dich beten? Vielleicht entwickelt es sich so. Oder vielleicht seid ihr in einem Gespräch, in einer Gruppe, bei der Arbeit oder wo auch immer. Und die Leute erzählen alles Mögliche für Dinge. Und du merkst, hey, genau da habe ich auch etwas zu sagen. Und dann erzählst du auch genau das, was dazugehört. Und wie dir Gott geholfen hat oder wie du Jesus in dieser Situation erlebt hast. Und es fließt ganz natürlich ein auf eine Art, wir ergreifen die Möglichkeit. Und dann gibt es diese dritte Möglichkeit. Das, was ich jetzt die ganze Zeit als Cornelius-Situation beschrieben habe. Also Situationen, die Gott spür- und merkbar einfach vorbereitet hat für uns und die er so für uns kreiert, dass es einfach passt. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wir tun das Richtige, sagen das Richtige und die Fragen, die sind da und die Person ist einfach offen. Wie zum Beispiel bei Philippus. Philippus in der Wüste unterwegs und Gott spricht zu ihm und sagt, geh hin zu diesem Wagen. Und er geht hin zu diesem Wagen und auf diesem Wagen ist ein Mann und der liest die Bibel und er liest Jesaja 53 und Philippus ruft zu ihm hin und sagt, verstehst du, was du liest? Und er ruft zurück und sagt, wie kann ich? Niemand erklärt es mir. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Das sind solche Cornelius-Situationen, die einfach vorbereitet sind. Und dafür möchten wir auch beten, dass wir immer wieder solche Situationen erleben dürfen. Aber die anderen möchten wir ebenfalls wahrnehmen. Gott schafft diese Gelegenheiten und er befähigt uns, diese Geschichte mit ihm zu erzählen. Frage, bist du offen dafür? Und vielleicht sagst du, ja, bereit wäre ich eigentlich, aber ich weiß nicht genau wie. Und darum zweitens, lass dich von anderen inspirieren. Ihr erinnert euch an die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Sie hat ein Gespräch mit Jesus gehabt, dann ist sie losgegangen in ihr Dorf und hat den Leuten erzählt, hey, ich habe jemanden getroffen, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe in meinem Leben. Ist der vielleicht der Messias? Und die Leute sind gegangen, sie wollten ihn selber kennenlernen. Oder ihr erinnert euch an diesen Mann, den besessenen Gerasener. Jesus hat ihn befreit von zig Dämonen. Und dieser Mann ist dann in seinen Dörfern umhergegangen und hat erzählt. Und ich kann mir das so vorstellen. Er kommt in ein Dorf, dann sieht er eine Person und dann sagt er, erinnerst du dich noch an mich? Du warst dabei vor 1,5 Jahren. Ihr versuchtet mich erneut zu fesseln, aber es ist nicht gegangen. Ich war wieder zu stark und warst du es nicht, dem ich einen Zahn ausgeschlagen habe? Tut mir leid. Aber schau, was aus mir geworden ist. Jesus hat mich frei gemacht. Er hat mich befreit. Ich bin ganz normal. Ich arbeite wieder. Ich bin nicht mehr in den Höhlen und auf den Gräbern unterwegs, sondern ich arbeite und lebe ein normales Leben. Jesus hat mich befreit. Und Jesus wurde in dieser Situation, als er diese Person befreit hat, weggeschickt von den Leuten, weil diese Schweine gestorben sind, oder? Aber nachher kommt er das nächste Mal wieder in dieses 10-Städte-Gebiet. Und dann heißt es, und die Leute liefen zu Jesus. Sie hatten das Zeugnis dieses befreiten Mannes gehört. Oder vielleicht erinnerst du dich auch an diesen Blindgeborenen aus Johannes 9. Als er zur Rechenschaft gezogen wird von den Schriftgelehrten, sagt er, ich weiß nicht, was dieser Mensch wirklich ist. Ich kenne ihn zu wenig. Aber etwas weiß ich. Etwas weiß ich. Ich war blind, jetzt sehe ich. Ich habe noch nie gesehen, jetzt sehe ich. Ist das nicht super? Ich sehe, oder? Wir sehen es auch bei den Jüngern, Johannes und Petrus. Sie haben erzählt, was sie erlebt haben. Und wie war das wohl mit Paulus? Er hat ja auch diese Situationen gehabt, als er sich rechtfertigen musste vor Gericht. Apostelgeschichte 22, Apostelgeschichte 26. Oder vielleicht muss ich zuerst eine andere Frage stellen. Wie wäre es mit dir? Stell dir einmal vor oder versuch dir vorzustellen, wir hätten in der Schweiz so etwas wie eine Staatssicherheitspolizei oder einen Religionsrat und der hat herausgefunden, dass du auch so jemand bist, der in die Garagekille geht, der die Bibel liest und glaubt, was da drin geschrieben steht und immer wieder von diesem Jesus erzählt, überall. Einfach nicht zurückhalten könnte. Und jetzt haben sie dich reingenommen und du musst dich rechtfertigen. Was würdest du tun? Würdest du sagen, hey, wir haben immer noch Glaubensfreiheit? Oder würdest du vielleicht sagen, ich tue doch nur Gutes. Es ist doch toll, wenn Lahme wieder gehen können, als Beispiel. Oder würdest du sagen, ich glaube, ich sage gar nichts. Ich lehne mich zurück. Ich bete einfach und hoffe, dass es vorbeigeht. Oder würdest du vielleicht so eine Art theologisch-apologetisches Feuerwerk zünden und mit starken theologischen Argumenten erklären, weshalb du richtig bist und die anderen falsch? Paulus wäre genau der Mensch, der das hätte tun können. Er wäre genau die Person. Wir sehen das auch in seinen Briefen und er hat es auch ab und zu getan. Aber wie hat er gehandelt, als er vor Gericht gestanden ist? Nicht so. Er hat einfach seine Geschichte erzählt. Und weißt du, weshalb hat er seine Geschichte erzählt? Es gibt kein Argument gegen seine Geschichte. Was immer ich sage, was immer du sagst und irgendetwas vorbringst zum Beweisen, es kann ein Gegenargument kommen. Die Leute können zum Beispiel sagen, die Garagekirche, schlechte Kirche, sie machen Fehler. Und das machen wir natürlich nicht. Nein, natürlich, auch uns passieren Fehler, selbstverständlich. Unsere Kirche ist bestimmt nicht perfekt. Und wenn sie das wäre, wäre sie nicht mehr, wenn ich hier wäre. Oder? Aber gegen deine Geschichte gibt es keine Argumente. Die Leute können sagen, hey, die Bibel ist doch nicht Gottes Wort, wurde von Menschen geschrieben, bla 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 bla. Und sie haben Argumente. Aber deine Geschichte, dagegen haben sie keine Argumente. Einige würden vielleicht Dinge, die wir erleben oder die Menschen mit Jesus erlebt haben, psychologisch versuchen zu erklären und religiöse Phänomene beschreiben, wie zum Beispiel eben Entzückung oder was auch immer passiert, weshalb das geschehen ist oder wie es möglich ist, dass man einen Toten als lebendig sehen kann und. Es gibt Argumente. Aber gegen deine Geschichte gibt es keine Argumente. Sie mag subjektiv sein, ja, aber du hast es erlebt mit Jesus. Und das ist der Grund, weshalb auch Paulus seine Geschichte erzählt. Und er macht das phänomenal, wie aus dem Lehrbuch für uns. Er teilt nämlich seine Geschichte in Apostelgeschichte 26 in 3 Punkte ein. Und er erzählt zuerst, wie sein Leben vorher war, ohne Christus. Wie war dein Leben ohne Christus? Und Paulus bezieht sich dann darauf und sagt, ich habe Theologie studiert, ich war eifrig, ich war der Beste, ich war fehlerlos, ich habe geeifert, auch für die richtige Religion und ich habe gedacht, ich müsste deswegen auch die Christen verfolgen, ich habe sie verfolgt, ich war immer dafür, wenn man sie umbringen wollte und ich habe mitgeholfen. So einer war ich. Und dann kommt der zweite Teil. Wie bist du Jesus Christus begegnet? Auch das sagt Paulus. Ich war auf dem Weg nach Damaskus. Und dann auf einmal ein grelles Licht, eine himmlische Erscheinung. Es hat mich geblendet, ich war blind und ich fiel vom Pferd. Und ich lag da auf dem Boden und ich merkte, da war eine Macht, da war etwas Größeres und ich habe gesagt, wer bist du, Herr? Und er hat geantwortet und gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann habe ich gemerkt, Jesus lebt. Und dann musste ich in 3 Tagen meine Theologie umdisponieren. Und nach 3 Tagen konnte ich auch wieder sehen und ich habe mich taufen gelassen. Weil ich habe auch gemerkt, meine ganze Theologie hatte ein fehlendes Glied. Aber Jesus hat genau das ausgefüllt. Und jetzt ist sie super. Hat er nicht gesagt, aber war sie aber. Genau. Und so hat er erzählt, wie er Jesus gefunden hat. Und dann kommt der dritte Teil. Wie ist dein Leben jetzt mit Christus? Und Paulus hat auch das aufgenommen. Und er hat erzählt, und ich habe gemerkt, Gott ruft mich in seinen Dienst. Ich, der vorher ein Verfolger der Gemeinde gewesen bin, ich bemühte mich jetzt, Jesus zu dienen. Und ich versuchte, Menschen zu erreichen. Ich versuchte, ihnen zu helfen, ihnen auch den Weg der Errettung zu zeigen. Und Gott hat mich das und das und das erleben lassen. Er war mit mir. Er hat mich geschützt und immer wieder geführt und geleitet. Und dann, so zum Schluss, als Anhängsel vor König Agrippa, ist er zum Flipchart gegangen und hat gesagt, darf ich dir noch das Evangelium erklären? Dann hat er diese Grafik genommen und hat gezeichnet. Nein, das war nicht so, aber hat ihm noch das Evangelium erklärt, oder? So hat Paulus mit seiner Geschichte Zeugnis gegeben. Unsere Geschichten, sie sind wirksam und voller Kraft. Ich denke, auch unter uns gibt es jetzt Personen, oder ich bin sogar sicher, die sagen, hey, diese Geschichte ist schön und gut und ich würde gerne eigentlich diese drei Teile für mich aufschreiben. Ich möchte dich dazu auch ermutigen. Schreib diese drei Punkte auf und lern deine Geschichte in weniger als 3 Minuten zu erzählen. In weniger als 3 Minuten. Also es darf kurz sein. Es darf kurz sein. Und ja, eben vermutlich gibt es Leute, oder ich bin ziemlich sicher, die sagen, das ist schön und gut, aber ich war nie ohne Gott. Ich hatte das Vorrecht, in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen. Ich hatte dieses Vorrecht, ich war immer mit Gott unterwegs. Okay, wenn das so ist, dann nimm nur Punkt 2 und Punkt 3. Und schreib diese 2 Punkte auf. Überleg dir, was war der Anlass, dass irgendwann, und das war ja sehr wahrscheinlich ein Prozess, aber dass du irgendwann gesagt hast, ich glaube das auch. Es sind nicht nur die Eltern, die mir das gesagt haben, sondern ich entscheide mich. Und da waren wahrscheinlich dann viele kleine Entscheidungen, die du getroffen hast. Und du hast irgendwann gesagt, okay, ich entscheide mich statt für meine Fußballkarriere für Jesus. Oder ich entscheide mich statt mit meinen Freunden in den Ausgang oder was auch immer, in die Gemeinde am Sonntagmorgen zu gehen und so weiter. Da waren viele kleine Entscheidungen. Schreib ein paar dieser wichtigsten Entscheidungen oder dieser wichtigsten Erlebnisse auf. Und dann für den letzten Punkt, was erlebst du jetzt mit Gott? Ein paar dieser Erlebnisse. Und so hast du auch deine Geschichte. Und auch diese Geschichte ist kraftvoll. Und ich sage dir, weshalb. Denn da liegt dieses Geheimnis drin. Und das ist drittens, wirke zusammen mit dem Heiligen Geist. Wir kennen Petrus. Er war immer der Erste, der geredet hat. Er hat auch am meisten gesprochen. Und manchmal war er einfach genial. Er hat gesagt, wow, du bist der Messias, hat er gesagt zu Jesus. Und 5 Minuten später musste ihn Jesus ganz schlimm korrigieren, weil er etwas gesagt hat, was überhaupt nicht mehr wahr ist, was nicht gestimmt hat. Er hat gesagt, dieser Weg ans Kreuz, der ist nicht richtig für dich. Und Jesus hat ihn korrigiert. Oder an einem anderen Ort sehen wir Petrus, der sagt, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nie. Ich verlasse dich nie. Ich nicht, nein, sicher nicht, oder? Und 5 oder 7 Stunden später hat er Jesus 3-mal verleugnet. Das ist Petrus. Und dann sehen wir den Petrus in Teil 2. Nach Pfingsten ist er anders. Nach Pfingsten ist er immer noch der Erste, der redet. Aber er ist ein Fels. Petrus heißt ja eigentlich Stein, aber er ist ein Fels geworden. Er steht da, er predigt, er gibt Zeugnis. Er steht vor Gericht, er redet. Er erzählt seine Geschichte, was er erlebt hat. Er ist ein Fels für die Gemeinde. Und das Geheimnis ist dieser Moment des Heiligen Geistes. Um das geht es. Und um das geht es auch bei uns. Wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen diese Kraft. Und wenn wir diese Kraft nicht haben, und ich denke manchmal, ich glaube, es gibt immer wieder Christen, die versuchen aus sich heraus Dinge zu tun, Zeugnis zu geben oder was auch immer, dann Bist du so wie eine Ständerlampe eingeschaltet, die versucht Licht zu geben, aber es klappt nicht, weil der Stecker nicht eingesteckt ist. Wir brauchen diesen Strom Gottes. Wir brauchen das. Und dann gibt es auch immer wieder Dinge, die ich erlebe und die ich sehe. Ich persönlich erlebe das auch so. Die Kraft des Heiligen Geistes, seine Gegenwart ist nicht immer gleich stark. Er ist da, das weiß ich. Auch wenn es mir ganz schlecht geht. Aber es ist nicht immer gleich. Und das kann an mir liegen, weil ich ihm den Raum nicht gebe, den er haben möchte. Aber es kann auch daran liegen, dass seine Gegenwart einfach wieder etwas schwächer geworden ist in mir, weil ich ihm die Aufmerksamkeit vielleicht nicht gegeben habe. Und deshalb fordert uns die Bibel auch auf, lasst euch immer wieder erfüllen durch den Heiligen Geist. Epheser 5, 18 und 19. Oder auch in 1. Korinther 14, Vers 4. Erbaut euch selber, indem ihr im Geist betet. Wir brauchen das. Die Bibel erzählt oder erklärt uns ja auch, wie wir das tun können. Aber wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Bist du voll Kraft? Wann hast du das letzte Mal darum gebetet, dass Gott seinen Heiligen Geist dir neu schenkt oder neue Kraft des Heiligen Geistes schenkt? Ich versuche das jeden Tag zu tun. Ich glaube, so können wir wirkungsvolle Zeugen oder eben Freudenboten werden, wenn wir eingesteckt sind und voll mit dieser Kraft. Es gibt drei Dinge, die uns hier helfen können. Und das erste ist, dass wir uns mit diesem Wunsch Jesu eins machen. Und Jesus hat diesen Wunsch, dass wir für ihn Zeugen sein können. Und wenn wir sagen, hey Jesus, was du dir wünschst für mich, das wünsche ich für mich auch. Wenn wir uns da eins machen mit diesem Wunsch, den Jesus hat, dann ist das eine gute Voraussetzung. Es hilft, denn wir werden offen und wir werden suchend. Und dann erleben wir das, was wir auch in Apostelgeschichte 5, Vers 32 lesen, wo es heißt, Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die, und jetzt ist die Zeitform Gegenwart, und das bedeutet, die beständig gehorsam sind. Also beständig gehorsam sind. Und da passen wir uns an, wenn wir diesen Wunsch angleichen. Das ist gehorsam. Und das hilft, dass wir von Jesus hören werden und dass er uns befähigt, eben auch beschenkt mit diesem Heiligen Geist, mit dieser Kraft. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir immer wieder seine Kraft suchen, seine Befähigung suchen, seine Führung im Gebet suchen. In Lukas 11, Vers 13 lesen wir, wie Jesus vom Vater erzählt, der, obwohl er nicht so gut ist, doch weiß, was seine Kinder brauchen und ihnen Gutes schenkt. Und dann heißt es dort, wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die darum bitten. Rechne mit dieser Kraft. Rechne mit seinem Wirken. Gott möchte Räume oder Bereiche in deinem Leben ganz neu ausfüllen. Er möchte Herr sein, ganz über dich. Gib Gott diesen Raum und räume aus, was hindert. Bitte darum, dass du auch lernen kannst, in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Vielleicht bedeutet das, dass wir die Kontrolle manchmal abgeben. Aber das hat mit Herrschaft zu tun. Wenn ich mich selber kontrolliere und immer im Griff habe, dann bin ich auch mein Herr. Wenn aber Jesus mein Herr ist, soll er leiten, soll er führen, soll er mich im Griff haben. Und dann das Dritte zum Schluss, rechne mit den Gelegenheiten. Rechne, dass Gott dir diese Gelegenheiten schafft und dass er sie dir schenkt, eben zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Und wir haben ja diese drei Arten miteinander angeschaut, diese Wege, die Gott für uns bereit macht. Und dann, ja, lerne und rechne damit, dass diese Wunder einfach auch passieren, diese Wunder der Begegnung, diese Wunder des Zeugnisses, diese Wunder der Offenheit, weil das ist wirklich alles ein Wunder, wenn es so da passieren darf. Und für mich vielleicht die Frage zum Schluss oder die Fragen zum Schluss: Willst du heute Morgen neu sagen, dass du in seiner Kraft sein Zeuge oder eben Freudenbote sein möchtest? Willst du lernen, deine Lebensgeschichte weiterzugeben? Möchtest du Gott ganz neu die Legitimation geben, dich mit seiner Kraft, seiner Gegenwart und seinem Heiligen Geist auszufüllen? Ich möchte für dich beten. Und Vater, wir möchten einfach auf dem, was wir gehört haben, möchten wir dich einladen, dass du uns neu einfach die Kraft schenkst von deinem Heiligen Geist. Du siehst, wo wir stehen, du siehst, wie es uns geht, du weißt, was uns erlebt, was vielleicht manchmal hindert auch. Wir möchten dir da unterstellen, was uns hindert. Wir möchten dich bitten, dass du den Raum, den wir dir geben, einnimmst und uns neu erfüllst mit deiner Kraft. Wir brauchen dich, wir wissen das. Wir möchten gerne am Strom von dir, an dem göttlichen Kraftstrom angeschlossen sein. Und wir möchten gerne, Jesus, dass du uns in die vorbereiteten Situationen hineinstellst. Ja, wir möchten auch sagen, wir sind bereit, bereit zu erzählen von dir, zu erzählen, was wir mit dir erlebt haben. Danke viel, viel mal, dass du uns einfach immer wieder neu anschliessest an dir. Und ja, wirklich, wir sind gespannt auf die Situationen und die Sachen und die Gelegenheiten, die wir dürfen jetzt einfach auch wegen dem erleben und erfahren und in die du uns jetzt hineinstellst. Und wir rechnen damit und erwarten, dass du Möglichkeiten schaffst diese Woche. Amen.